Hundegesabbel mit Silvia und Gerd. Hallo und herzlich willkommen beim Dog Geeks Hundegesabbel. Und heute haben wir einen Gast dabei.
Julia Nowak.
Sehr schön.
Erzähl mal
schön,
was von dir.
Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Du kommst aus?
Niederbayern.
Ja, sehr schön.
Das ist nordöstlich von München, ne?
Irgendwie so, ja.
Ja. Erzähl mal, was du machst.
Also ich habe hier, bei mir heißt so, das Gebiet ist Rottal-Inn. Ich habe eine kleine mobile Hundeschule, Juno-Coaching heißt das. Was mache ich so? Alles um Hundetraining, so alltagstauglicher Hund in Anführungsstrichen, Welpen, Junghunde, Hunde aus dem Tierschutz. Ich habe Social Walks und ich habe am meisten eigentlich Einzeltrainings und Hundebegegnungen so ein bisschen das Thema und da fußt quasi so dann mein Sozialtraining als Gruppenstunde mit rein, dass wir quasi die Tools und Techniken, die meine Mensch-Hunde-Teams im 1:1 gelernt haben, in dieses Gruppensetting mit rüber switchen, wo die Leute dann in so einem geschützten Rahmen einfach sich üben können nochmal, um dann gewappnet zu sein für den Alltag.
Und hier kommt noch eine Bitte in eigener Sache. Wenn du uns dabei helfen möchtest, gutes Hundetraining zu verbreiten, dann gib uns Sterne, like uns, kommentiere unsere Beiträge, abonniere unsere Kanäle, folge uns bei Instagram und verbreite auch dort unseren Content und like uns. Mach uns sichtbar. Wir sind dir von Herzen dankbar und wünschen dir viel Spaß bei unserem Gesabbel.
Ja, sehr schön, sich üben können. Genau das ist es nämlich, was oft vergessen wird, finde ich, dass die Menschen üben müssen, ihr Timing optimal einsetzen zu können oder ihr Timing zu optimieren, um die Hunde so zu trainieren, dass sie Verhalten zeigen, was wir haben möchten. Und häufig wird es ja dem Hund zugeschoben und gar nicht den eigenen Fähigkeiten, obwohl die das A und O sind, weil wir die Hunde ja in Situationen bringen, die sie bewältigen müssen.
Für uns ist halt super praktisch, weil ich mich in diesen Gruppensettings immer wieder, also es ist ein offenes Gruppensetting, aber nur mit 4 Mensch-Hunde-Teams. Das heißt, es kommen immer wieder mal neue dazu und erfahrenere Teams sind schon da, die man dann eben auch mal schicken kann oder machen lassen kann, weil die sollen sich ja üben, ohne dass ich immer dabei bin und wieder anleite, weil genau das ist oft der Punkt, warum es im Alltag dann zusammenfällt. Also dann ist der Alltag da und die Situation und dann machen sie gar nichts mehr, obwohl sie so viele Dinge können. Das kann man so ein bisschen reinüben und die Leute dann auch so ein bisschen manchmal triezen, dass sie einfach ja selbstwirksam, selbst handlungsfähig werden und dann wirklich auch machen, weil die Hunde haben es dann oft schon lange geschnallt, wie es läuft, aber wenn immer wieder alles so zusammenbricht, dann ist es immer ein bisschen schwierig.
Das kennen wir auch. Sehr schön.
Gut.
Und du machst ja bei Instagram auch immer mal wieder Lives, ne? Mit Rika
ja,
zusammen,
genau.
Auch zu solchen Themen. Also wer da sowas gerne hört und guckt, einfach mal schauen. Ihr kündigt das auch immer eigentlich rechtzeitig an, habe ich, glaube ich, mitbekommen.
Auch für Instagram bist du unter Juno Coaching, ne?
Ja, genau.
Habe ich eben nicht Instagram gesagt?
Doch. aber nochmal den Namen, damit man Julia auch findet. Sehr cool. Machst du das in Vollzeit oder hast du noch einen Hauptjob?
Ja, ich habe, also die Hundeschule ist ein Nebengewerbe und der Hauptjob ist eigentlich, ich bin Heilerziehungspflegerin.
Cool.
Lange eigentlich, habe gelernt bei Menschen mit Schädel-Hirn-Trauma. Ganz spannend Feld. Ich bin jetzt in der Wohngruppe für Menschen mit geistiger Behinderung. Ganz, ganz fitte, tolle Menschen. Ja,
genau. Ja, cool.
Gut, erklärt dann ja auch, warum du dich gut reinversetzen kannst, wie Hunde auch vielleicht beim Lernen Hilfe brauchen und so weiter. Also Lernformen sind dann ja dein Thema.
Zum einen, und was ich aus der Zeit bei den Menschen mit Schädel-Hirn-Verletzung ganz spannend fand, war wirklich auch das ganze Hirnorganische, dass Menschen manchmal nicht anders können, obwohl wir vermeintlich einen ganzen Menschen sehen. Aber da einfach Hirnstrukturen nicht mehr vorhanden oder geschädigt sind oder noch nicht wieder rehabilitiert, das ist ja auch total spannend, was Gehirnstrukturen oder was ein Gehirn wieder auffangen kann nach einer Schädigung. Und das ist ja so, sind wir wieder bei Säugetiergehirnen, Hirn im Allgemeinen, oft sehr ähnlich und spannend auch bei den Hunden zu sehen, wie manche Mechanismen da einfach gehen oder eben nicht gehen, was unter Stress läuft und nicht läuft und wie sehr das auch Menschen, die das verbalisieren können, dann teilweise auch erklären können, warum das gerade nicht geht. Und das, also es ist einfach ein spannendes Feld, finde ich, auch solche Dinge aufzudröseln.
Total krass, oder? Also, und das erleben wir ja auch immer wieder im Hundetraining, dass Hunde bestimmte Sachen dann in diesem Moment einfach schlicht und ergreifend nicht können. Und wenn man dann irgendwie laut wird und ja, noch an der Leine ruckt oder ungeduldig wird oder sonst irgendwas, können sie es ja erst recht noch nicht, ne? Wenn da noch mehr Stress reinkommt. Und total spannend, dass es bei uns Menschen natürlich genauso ist, aber da, auch das wird ja oft nicht gesehen, auch bei unseren Kundinnen und Kunden, wenn da ein bisschen Druck reinkommt, na, dann kommen ja ganz häufig auch Selbstvorwürfe, so, ah, ich bin zu doof dafür oder so. Nein, ist vollkommen normal, dass jetzt gerade dein Gehirn dicht macht und du das nicht kannst und deswegen besinne dich auf einfache Handlungen, dass du wieder handlungsfähig wirst und darüber wieder ins Thema reinkommst. Das heißt, du erlebst da auch in deinen beiden beruflichen Welten extreme Parallelen, oder?
Total, also ich finde, ich bin, also das mache ich ja seitdem ich 18 bin. Ich war, bist ja auch in diesem Feld viel auf Fortbildungen und dann in dem Bereich auch zuletzt war wieder Trauma, Traumabewältigung und solche Sachen. Und wenn du die Vorträge hörst von auf, also hirnorganisch ist es im Endeffekt das Gleiche, was ich dann wieder auf Fortbildungen höre über Hunde. Das ist immer die gleiche Basis, weil das einfach so abläuft in unseren Gehirnen. Und dieses, diesen Umgang auch, also Traumafolgestörungen, Umgang mit Trauma, mit Panikattacken, mit Stressreaktionen bei Menschen, genauso wie bei Hunden, das hat sich ja immer wieder, also ich finde, das doppelt sich mittlerweile sehr stark. Also man kann das gut übertragen auch, wie man vorgeht. Also wir kommen ja früher, das ist jetzt zwar ein anderes Thema, aber das ist spannend. Es
Nur
geht so ein
raus.
bisschen von diesem, früher hat man ja viel auch gehabt, dieses Aushalten, diese Konfrontation mit einem Trigger, das so lange aushalten, bis die Panik quasi runtergeht, bis sich das reguliert. Und
Loading, ne?
ja, so. Und da kommt man ja auch so ein bisschen weg, dass man gar nicht mehr, auch bei den Menschen, gar nicht mehr direkt an diesem Feld so stark arbeitet, sondern dass man auch erstmal außenrum viel schafft. Also Ressourcen stärkt, Fähigkeiten ausbildet. Wie gehe ich in die Situationen? Wann mache ich es? Wann macht es Sinn? Wann lasse ich es lieber bleiben? Und genauso machen wir es ja auch bei den Hunden. Ne? Und dieses Feld ist, finde ich, relativ ähnlich. Und da sind wir im Hundethema, finde ich, manchmal oft noch mit diesem Aushalten oder Machen. Das lernt er schon, wenn er es immer wieder tut. Oft in manchen Feldern vielleicht oder manche Herangehensweisen noch ein bisschen, wie sagt man da, rückschrittig. Und in der Humanpsychologie oder auch im Umgang mit diesen Themen hat sich da schon ganz viel verändert, auch mit Sachen mit Angststörungen oder Panikattacken und solchen Dingen.
Ja, wobei unsere Herangehensweise im Hundetraining ja sehr, sehr dem aktuellen Wissen der Gehirnforschung, sage ich mal, angelehnt ist, dass wir eben auch eben ja, Kompetenzen bilden, dass wir Fähigkeiten aufbauen, Strukturen aufbauen, was man in irgendeiner Situation machen kann, Routinen aufbauen, aber eben auch das Verhaltensrepertoire des Tieres einfach erweitert und natürlich auch auf das Wohlbefinden einfach achtet. Also wenn ein Tier gesund ist und es ihm gut geht, vom emotionalen, physiologischen her, dann ja, kann es natürlich auch mit Belastungen viel, viel besser umgehen, als wenn es da jetzt noch irgendwelche anderen Baustellen irgendwo mit sich rumschleppt.
Unsere Herangehensweise schon, aber kommt euch das im Training nicht oft auch unter, dass ihr Menschen habt, die immer, die schon, also ich habe jetzt wieder ein Team in der Verhaltensberatung mit einem Hund, der wirklich Thema mit Außenreizen hat. Der ist normal mit ins Stadttraining genommen worden, weil der muss das jetzt lernen. Also diese Konfrontation, dieses Aushalten, dieses, er muss das jetzt lernen, weil sonst lernt er es nimmer mehr. Und das meine ich mit bei vielen Menschen und auch, also die kommen ja von Trainern, also wird das immer noch so gelehrt und gemacht und eigentlich hat es halt ein Jahr überhaupt gar nichts besser gemacht, außer dass noch viele andere Baustellen aufgingen und das meine ich, es ist manchmal einfach noch so im Kopf auch von der muss das jetzt und auch es gibt keinen Aufschub mehr, also da sind wir vielleicht auch ein bisschen im Thema mit, was darf man da mit Hunden tatsächlich machen, abgesehen davon, was ist wirklich sinnvoll.
Absolut. Und es geht ja auch gar nicht darum im Training, dass man sagt, der Hund darf nicht mal gefordert werden. Und wir üben keine Strategien, was passiert, wenn man auf einmal in einer Situation ist, wo man sagt, Scheiße, was ist das denn jetzt? Wo kommt das alles her? Und wie komme ich da jetzt raus? Also darum geht es ja gar nicht. Also wir gehen ja durchaus auch in Situationen mit Hunden, wo wir wissen, das wird eine schwere Nummer, um eben auch, oder ich mache es eben auch ganz gezielt, um meine Kunden darin zu schulen, was sie tun können, wenn der Hund kurz davor ist, die Nerven zu verlieren. Aber vorher haben wir ja ganz viele Strategien aufgebaut und da sind wir ja vor allen Dingen im Bereich Belohnung aufbauen, also Belohnungsform, also Dinge, die dem Hund gut tun, wo er wirklich positive Emotionen mit verknüpft hat und die setzen wir auf Signal und machen es nicht einfach nur, damit wir es wirklich abrufen können, weil wenn wir es einfach nur machen, klar, in einer Situation, wo Hunde nicht abgelenkt sind, funktioniert es super, wenn ich das Spieli aus der Tasche hole und mein Hund das sieht. Wenn mein Hund aber total im Stress ist und einen Meter vor mir ist, da kann ich so viel hier mit dem Spieli wedeln, wie ich lustig bin. Und da brauche ich dann auch nicht anfangen, Signal zu sagen, weil der Hund kennt es ja gar nicht. Wenn ich das aber schon verknüpft habe, und der Hund das cool findet und ich sag ihm dann, ich hätte hier dein Ding zum Reinbeißen statt sterben, beißen oder sterben irgendwo rein, dann ist es ja sehr häufig, dass die Hunde sich wirklich entscheiden und zumindest mal abwenden und probieren, dass das dann kein super Spiel wird, ist klar. Aber meistens kommt dann erstmal, habe ich eine Umorientierung schon mal drin, weil die sagen, warte mal, Spieli war was Gutes, das kann ich, das war gut. Und deswegen arbeiten wir ja auch so, dass die Hunde auf Erfolg gesetzt werden. Also, dass die wirklich Sachen haben, wo sie nicht ständig dran frustrieren, sondern wo sie lernen, das kann ich. Und das ist bei uns ja nichts anderes. Und ich verstehe nicht, warum man den Switch nicht kriegt. Also, wer geht denn gerne in Situationen rein, wo man weiß, ich verkacke das? Warum habe ich so eine scheiß Prüfungsangst? Das ist doch eine Summe von Erfahrung. Und zu versagen macht doch einfach keinen Spaß und steigert den Stress total. Und wenn die Hunde nur 50% davon haben, dann ist das immer noch viel und immer noch ganz schön kacke. Und wenn man aber Sachen an der Hand hat, wo man sich dran orientieren kann oder sich sicher fühlt, also ja, dann wird es doch besser. Also alleine zu wissen, selbst wenn ich das nicht gut hinkriege, werden die sich nicht über mich lustig machen oder mich nicht blöde Dinge sagen oder mich niedermachen sogar. Alleine das ist doch schon eine Hilfe jetzt für mich als Mensch, wenn ich in eine Prüfung gehe, die ich mache, wo nicht so viel von abhängt, traut man sich doch mehr zu. Also als wenn man weiß, oh, wenn ich diese Prüfung jetzt nicht schaffe, dann geht die Welt leider unter, weil dann kann ich meinen Beruf nicht weitermachen, beispielsweise. Oder immer noch nicht Auto fahren und das wäre schlecht, weil dann kann ich meinen Beruf nicht weitermachen.
Ja.
Schon Notizen gemacht, gell?
ja, das wird teilweise immer noch so gelehrt, ne? Also einfach in Situationen reingehen ohne Plan. Letztens eine
Und dann
Kundin.
bestrafen auch noch oder
Ja,
aushalten.
genau.
Also immer wieder dieses, wir frustrieren den Hund so lange, bis er aufgibt.
Ja.
Ist aber kein Lernerlebnis, also jedenfalls kein gutes.
Nee, und ein Punkt ist dieses, also ich glaube, wenn man selber so mit Angst- oder Panikattacken mal zu tun hatte, dieses, wir haben ja ganz oft auch diese Selbstwirksamkeit, Exit-Targets, Aussteigen ermöglichen, von allein dieses Wissen, wenn ich nicht mehr kann, dann kann ich gehen. Das ist oft so bei Menschen genauso wie bei Hunden. Ne?
Absolut.
Diese Herangehensweise zu sagen, wenn ich nicht mehr kann, dann kann ich heim. Also aus eigener Erfahrung weiß ich einfach, wenn so Sachen sind, wenn ich das gewusst habe, ich bin alleine da, ich kann mich in mein Auto setzen, ich kann heimgehen, ich kann da jetzt einfach gehen, ohne dass jemand dann sagt, warum geht denn die jetzt heim oder was hatten die jetzt wieder, sondern einfach zu wissen, das alleine macht es erst möglich, sich in solche Situationen zu bewegen. Und deswegen wird es oft auch bei Hunden doch immer wieder schlechter. Wenn ich das verwehre, dass sie gehen können, dann die wissen einfach ja nicht, was passiert heute. Und dann das nicht gehen können, dieses ausgeliefert sein, dadurch kommen sie irgendwann überhaupt gar nicht mehr mit. Und das ist ja dann auch oft die Spirale, dass sie dann bei, dann lassen sie sich irgendwann gar nicht mehr anziehen, weil sie sagen, ich gehe gar nicht erst mit raus. Also je nachdem, was das Thema ist, wenn man es so sieht, oder ich stelle mich dem nicht. Ich sage,
Ja, oder
ich
die
bin
knallen gleich nach vorne, ne? Also, dass die gleich direkt so rausgehen, wenn man einen Hundetyp hat, der nicht so introvertiert ist, sondern eher extrovertiert. Also, der das dann über nach vorne gehen, über Aggressionsverhalten nach vorne kompensiert. Das ist ja auch sehr oft, dass die halt immer härter werden in allem und immer schneller auslösen.
Ist das
Und
im humanen Bereich auch so, wenn, wenn die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, verwehrt wird, dass deine Wohngruppe oder Bewohner, Menschen, mit denen du es zu tun hast, dann auch eher ins Aggressive gehen?
na, ich glaube, es kommt schon auch immer ein bisschen auf den Typen drauf an, wie man reagiert. Das ist
Mhm.
auch die Verhaltensweisen, die man vielleicht schon erlernt hat. Und da sind wir wieder bei Alternativverhalten schon gelernt haben, was habe ich im Petto? Oder zu sagen, wir haben es ja auch oft mit Stresssituationen oder nicht unbedingt dann Angst- oder Panikattacken, aber dieses. Wir haben ja auch da in der Pädagogik oft noch dieses Wenn, Dann und ich sage, dass es so und so ist. Und da dreht sich ja auch gerade vieles mit gewaltfreie Kommunikation, deeskalierender Umgang und solche Dinge, dass man eben Menschen nicht ständig in die Bredouille bringt und dann haben sie im Endeffekt irgendwie Verhalten gezeigt, dass das nicht mehr passend ist und dann straft man Dinge ab und nicht. Ich finde das immer ganz spannend, weil das kommt nämlich gerade auch bei Hunden, so kleinen Hunden, denen man quasi noch so körperlich Herr wird. Da tut man sich ja oft noch leichter. Und wir haben aber ja in der ganzen Arbeit mit Menschen auch dieses gewaltfreie. Also du hast ja da auch nicht die Möglichkeit, also du darfst ja, es wird ja nicht gehauen oder gerade auch schon alleine festhalten oder jemanden körperlich zu begegnen, ist eigentlich nicht mehr die erste Methode der Wahl. Also und da ist ganz viel auch Deeskalierendes davor oder miteinander sprechen, miteinander Dinge aufbauen, im Nachhinein nochmal drüber sprechen, wie man es macht und auch einfach neue Verhaltensweise lernen. Aber natürlich, wenn sich irgendwas nicht ausgeht und ich kann nicht mehr raus oder so, und dann wird man gezwungen, über Barrieren auch hier, man wird festgehalten oder es wird verwehrt zu gehen. Was bleibt einem denn sonst anderes noch? Und da sind wir wieder hier in organisch in Panik oder in Angst und dann denkst du nicht mehr rational. Und das ist ja sowieso immer so ein Punkt, wie viel kognitive Leistung ist tatsächlich ja auch vorhanden. Das muss man ja auch immer mit einbeziehen. Was kann ein Mensch oder ein Hund, ein Lebewesen tatsächlich dann leisten?
Ja, und ich hatte mal, es ist schon ewig lange her, da war ich noch auf der anderen Seite der Elbe und hatte noch meinen Hundeplatz, ein junges Mädchen im Training. Also 14 Jahre alt war sie, als sie zu mir ins Training kam und voll in der Pubertät. Und hatte eh Schwierigkeiten also das war ein ganz tolles Mädchen, die aber immer irgendwo angeeckt ist, blöderweise, oder sich überfordert gefühlt hat und dadurch aneckte. Und ihre Mutter wollte aber, dass sie Hundetraining macht. Und das war gar nicht so einfach. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, dass sie immer irgendwann ihre Kapuze aufgesetzt hat. Und dann auch nicht mehr wirklich ansprechbar war. Und dann haben wir das, da gab es den Exit-Target noch nicht, aber wir haben die Kapuze zum Exit-Target gemacht. Das heißt, ich habe mit ihr ganz klar, ich so, ist das so, dass wenn du die Kapuze aufhast, dass du dann nicht mehr kannst? Und sie so, ja. Ich so, wunderbar. Ich so, dann, wenn du nicht mehr kannst und rausgehst, ich so, mach die Kapuze drauf, dann weiß ich, was los ist, dann lasse ich dich in Ruhe. Und wenn du wieder kannst, kommst du einfach wieder rein und machst sie ab, also rein in die Gruppe. Und das lief super. Von da an ging das richtig gut und die
Ja,
Kapuze
wunderbar.
wurde immer seltener aufgesetzt. Also es gab immer wieder mal Scheißtage und ich habe auch so Kundinnen im Training, denen es psychisch nicht so gut geht, die das klar kommunizieren und die kommen ins Training und sagen, Silvia, mir geht's heute nicht gut, alles klar. Und dann weiß ich, dann sage ich immer, okay, du machst, was du kannst und vor allen Dingen machst du Dinge, die euch beiden Spaß machen und die machen sich dann ganz großen Abstand. Also die machen dann einfach nur mit. Und dann weiß ich auch, dass selbst wenn die Übungen falsch umgesetzt werden, selbst wenn das vielleicht mal für den Hund ungerecht wird, weiß ich, dass ich zwei Augen zudrücken muss heute. Und dann lasse ich so laufen erstmal und gucke, dass ich die dahin kriege, dass die dann einfach Sachen machen, die wirklich funktionieren, die nicht schief gehen können.
Finde ich einen wichtigen Punkt, auch wenn es dann für den Hund gerade mal nicht so optimal läuft, aber dann zumindest die Menschen so weit in der Spur lassen, dass es nicht noch eskaliert, nicht noch weiter schlimm wird, ne? Sondern, okay, die kriegen es hin. Und das Phänomen, was du ja auch gerade beschrieben hast, mit dem, wenn der Hund Nein sagt, ihn rausgehen zu lassen, ist ja tatsächlich, dass die Hunde immer öfter Ja sagen. Das habe ich ja mit Jim auch. Der hat ein bisschen Probleme mit dem Geschirr anziehen. Kein Riesenproblem. Ich kann ihn jederzeit das Geschirr anziehen, aber ich sehe halt, dass er an bestimmten Tagen oder wenn er gerade nicht möchte, dass er halt ins Meiden geht. Und dann hole ich mir das Geschirr, dann sage ich anziehen und wenn er dann weggeht, dann packe ich es auch erstmal weg. Und dauert keine 30 Sekunden, dann steht er daneben und sagt, na gut, okay, zieh doch an. dass wir dann rausgehen können. Aber diese Fähigkeiten müssen natürlich auch erstmal gelehrt werden, dass die Hunde Nein sagen können und vor allem bei den Bezugspersonen gelehrt werden, dass es okay ist und dass da jetzt nichts Schlimmes erstmal passiert, wenn man so die Lernprozesse mit kennt und weiß, was dann da abgeht und was man machen kann und so weiter. Von daher ist es ja auch wichtig, den Bezugspersonen immer noch zu zeigen, was so prognostizierbar ablaufen wird, wo es hingehen wird und dass die Menschen sich auch gegen eigentlich so den kulturellen Nebel, in dem wir uns ja immer noch bewegen, dann ja darauf einlassen und dann ja ganz häufig auch merken, so ja, funktioniert tatsächlich.
Wir hatten genau dieses Thema mit erstmal Nein sagen dürfen bei einem, das war ein Junghund aus dem Auslandstierschutz, vom Feld weggerettet. Das ist jetzt der dritte, den ich habe. Einer vom Feld weggerettet. Die haben meistens ganz starke Probleme mit Menschen, also alle drei, ohne dass das statistisch jetzt irgendwie hier hinterlegt ist. Aber diese drei haben genau die gleiche Geschichte, zeigen ganz genau sehr ähnliches Verhalten. Und wir hatten dieses Thema mit Geschirr anziehen nicht möglich. Hund geht nicht über die Türschwelle allein in den Garten. Ne? Und wir haben das erstmal so gelassen und die Menschen haben das wunderbar mitgetragen mit Lösestellen im Haus, mit Pets, dass wir erstmal, wie wirst du den Hund jetzt erstmal rauszwingen? Also der hat nichts an, was soll man jetzt machen? Und das Ende vom Lied war, dass die von der Nachbarschaft beim Veterinäramt gemeldet wurden, weil die natürlich wussten, die Nachbarn, da ist ein Hund, der ist, geht aber nicht raus, da läuft irgendwas nicht richtig. Ich konnte das gut aufklären. Das Veterinäramt hat mich kontaktiert. Wir haben das einmal aufgedröselt, was wir trainieren, wie wir trainieren. Und es braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Und es war dann auch völlig fein. Aber auf der einen Seite finde ich es ja sogar gut, dass sich jemand meldet und sagt, hoppala, ich weiß da was. Könnt ihr da mal bitte gucken? Und dann kann man es ja auch erklären, wenn man im Austausch bleibt, gar kein Thema. Aber es ist dann doch bei vielen Menschen eben, da ist ein Hund und der muss jetzt, also natürlich muss der irgendwann oder sollte der irgendwann raus, aber wenn es halt noch nett geht, müssen wir halt erst einmal langsam dahin kommen. Und das war wirklich, das hat ein paar Monate gedauert, bis wir den über die Türschwelle hatten, aber dann hat es geflutscht. Also, und jetzt geht so ein Knötchen nach dem anderen auf. Also gerade auch so Dinge mit Antrainieren von dem Geschirr und also das ist ja alles ein Thema. Anziehen, anleinen, die Einschränkung dann an der Leine, wo es eine lange Leine ist und solche Themen. Aber wie du sagst, dieser kulturelle Nebel, dieses Meinen, wie es zu laufen hat und wann ein Hund was zu können hat. Und wenn er es nicht kann, dann wird das jetzt aber und so, dann wird es halt oft auch wieder schwierig. Das eine ist unser, wir vermitteln Wissen und das andere ist aber ja auch, wie viele Menschen sich von außen anhören müssen, wo keine Expertise dahinter ist, aber man ja trotzdem irgendwie beeinflusst wird. Also wenn
Total.
wir, ja.
Total. Also sich ständig einen dummen Spruch reinwürgen lassen. Und dann kommt man ja selber noch aus diesen Erziehungsmethoden. Also es ist ja auch noch, dass man nicht wirklich zu 100% sagt, was für ein Bullshit. Das stimmt gar nicht, sondern ja immer wieder in Zweifeln gebracht wird.
Ja.
Also dass man denkt, ja, dann muss ich das jetzt einfach mal. Und der Hund muss auch, weil wir ja selber so erzogen und gelehrt werden wurden. Also es ist ja in der Schule immer noch viel so. Mach so mit oder lass es halt.
Die
Aber ich will jetzt definitiv.
Erfahrungswerte halt auch. Wenn man,
Genau.
also wir haben so eine Idee von, das wird sich dahin entwickeln. Also ich weiß, wie es ungefähr gehen wird. Ich kann dir nicht genau sagen, dauert es 2 Monate oder 4 Monate, aber ich weiß, wenn wir das so machen, dann haben wir möglichst, also wir haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das sich so und so ausgeht. Das ist auch das, was ich meinen Junghundebesitzern oft sage. Ich weiß, dass das so und so abläuft gerade im Kopf, und ich weiß auch, dass es in 2 Jahren noch mal anders sein wird, weil da etwas passiert. Ich kann dir nicht sagen, sind es 1,5 Jahre oder 2, oder dauert es jetzt 14 Tage oder 3 Wochen. Also, aber ich weiß, das wird so kommen. Und auch dieses Wissen oder dieses schon mal gesehen haben, dass das genauso passiert, was wir vielleicht haben, das haben ja oft Menschen, die zum ersten Mal einen Hund haben. Dann haben sie womöglich noch so einen speziellen Hund. Das haben die alles nicht. Und dann zu vertrauen, wenn eine Trainerin oder ein Trainer sagt, das wird so und so kommen, aber 5 Nachbarn und die auf dem Spaziergang und jeder sagt dir nochmal, oh mein Gott. Also das ist einfach dann auch schwierig.
Naja, und es wird mit Angst gearbeitet, ne?
Genau.
Sehr gerne. Das wird gefährlich, der wird beißen, der wird
Oh.
dies. Und wenn man es dann nicht einschätzen kann, und ich kann ja auch, also Gerd und ich, wir haben neulich gerade drüber gesprochen, dass wir ja mittlerweile mit unseren Hunden, also aktuell insbesondere mit Jim und Jade, anders umgehen. Also was Jade auf mir rumkauen darf, das habe ich früher so nicht erlaubt. Und bei Gerd und Jim ist das ziemlich ähnlich. Und auch das sind ja ganz neue Erfahrungswerte. Und diese Hunde haben ja nun wirklich so gar nichts miteinander zu tun. Weder von der Herkunft noch irgendwie von der Rasse. Also die sind so weit voneinander entfernt wie Wasser vom Feuer. Und trotzdem funktioniert es bei Jim relativ ähnlich, der auch sehr gerne kaut und auch mal zwickt. Und trotzdem können die das unterscheiden, auf dem Arm rumzubeißen und auch wenn die im Stress sind, ohne dass es weh tut. Also am Anfang war das bei Jim echt immer noch Aua, aber mittlerweile greift er ganz vorsichtig rum und auch Jade, die hat meinen Arm im Fang und das geht wirklich so die ganze Zeit und die macht Geräusche, dass du denkst, okay, der Arm ist gleich ab. Da ist nicht ein Zahnabdruck dran, nicht einer. Aber sie wird mich auch noch nicht loslassen. Also sie hat mich schon dann fest und gleichzeitig, also ohne dass es weh tut. Und dann braucht sie das und dann auf einmal geht's wieder und dann kann ich sie kraulen und auch das. Nehmen wir, also bei Jade habe ich ja im Welpenalter schon angefangen, das als Kommunikation zu nehmen. Also wenn sie immer meinen Finger genommen hat, drauf rumgebissen, wusste ich, ich brauche das Kauholz. Wenn sie angefangen hat, auf meinen Klamotten rumzukauen, wusste ich, ich brauche ein Stofftier. Und habe so ausgetauscht und habe einfach vor diesem Kauen und Beißen nicht mehr, nee, Angst hatte ich da früher auch nicht vor, aber ich doch, also ich habe das viel doller umgelenkt, also ich habe viel weniger davon erlaubt und ich habe sowohl mit meinem Kettle, den man hier im Hintergrund sieht, als auch mit Fee, die konnten beide mich so am Finger ziehen. Also dann habe ich den Finger hingehalten, dann haben die ihre Fangzähne da drum geschlagen und mich mitgenommen. Aber ohne zu kauen und wirklich, ich war in dem Loch dazwischen, ne? Also da sind ja noch ganz kleine Zähne dahinter, also ich habe die Zähne gar nicht gemerkt. So ein Kauen hätte ich vermutlich sofort unterbrochen, weil ich da noch im Kopf hatte, das nicht gut, das wird gefährlich und vor allen Dingen beißen die dann in andere rein und das wurde auch im positiven Bereich war das immer so gleich umlenken, gleich unterbrechen, gleich mit aufhören. Und ich finde das jetzt, was also das einem Kunden zu vermitteln, ist echt schwer und das lassen wir auch. Aber trotzdem ist dieses Experiment im privaten Bereich total spannend. Also wie die Hunde auch da noch mal kommunizieren und das können ja auch Menschen. Also ich habe auch meine beste Freundin hat das mit ihrem Hund auch. Der macht auch so, ich möchte jetzt gestreichelt werden, ne, und greift dann in den Arm. Unabhängig von dann noch wieder eine ganz andere Rasse. Also wirklich gar nicht. Und der trägt nicht mal gerne Dinge. Also das ist auch nicht ein Hund, wo man sagt, ja, ihr habt jetzt beide Hunde, die gerne Spielzeuge tragen, die gerne Zerspiele machen. Der Hund meiner Freundin findet Zerspiele so überflüssig. Und trotzdem macht er sowas auch. Und ohne, dass das, da sind auch Kinder im Haus. Ohne dass das übergriffig wird, wenn man weiß, worauf man achten muss, selbstverständlich. Und wenn man natürlich das Verhalten der Junghunde, was noch unkontrolliert ist, was ich aber auch mit kleinen Kindern vergleiche, die einem auch noch, wenn die so um sich schlagen oder mal kneifen, viel zu doll kneifen, weil die das motorisch noch gar nicht auf die Reihe kriegen, weil die überhaupt noch gar nicht wissen, dass sie uns wehtun können und was Schmerzen auch sind. Also man muss ja erstmal selber einmal hinfallen, um zu wissen, oh, so brennt das, wenn die Haut ab ist. Also um es überhaupt einschätzen zu können oder tatsächlich selber auch mal gekniffen werden von einem anderen Kind, was jetzt nicht heißt, lass eure Kinder prügeln, kann man jetzt draus machen, ne? Habe ich nicht gesagt. Aber trotzdem muss man doch lernen, dass also wie sich Schmerz anfühlt. Man braucht doch ein bisschen Erfahrung damit. Zum einen, was ich wirklich jemandem anderen damit antue, wenn ich das mache, dass das gar nicht nur lustig ist. Und zum anderen eben auch, man überlebt das tatsächlich. Das geht auch wieder weg nach einer kurzen Zeit. Und so ein bisschen müssen Hunde das doch auch lernen, dass sie nicht so doll in uns reinbeißen dürfen. Nur dass ich ja nicht, ich habe ja auch mein Kind nicht zurückgebissen. Ja, und ich habe näher zurückgeboxt. Aber das ist was
Naja, naja, das
anderes.
Spannende ist ja auch das Konzept der Beißhemmung. Also früher hat man ja mal gesagt, so, ah, wenn der Welpe beißt, dann soll man laut aufquietschen und dann das Spiel abbrechen, damit der Hund lernt, dass das irgendwie Haut in den Fang nehmen halt irgendwie nicht gut ist und dass man darüber Beißhemmung lernt. Und oftmals ist ja dieses Quietschen noch animierend gewesen, dann sind sie ja nochmal richtig aufgedreht und wenn man dann das Spiel abgebrochen hat, dann sind sie ja noch, kam noch Frustration rein und dann sind sie noch extra hinter dem Menschen hinterhergegangen und haben ins Hosenbein gehapst. Also so richtig zielführend war das Ganze ja nicht, obwohl es über Jahrzehnte ja praktiziert wurde.
Mir wird ja immer noch so.
Und, ja, genau. Und spannend ist eben, dass Beißhemmung offensichtlich ja noch eine andere Komponente hat, nämlich das Wohlbefinden, die sozialen Interaktionen, was passiert wann und ob die Menschen, die Bezugspersonen, eine Möglichkeit haben, das auch anders irgendwie um zu unterbrechen. Und ich habe halt einfach meine Markersignale gegeben, wenn es ein bisschen zu dolle wurde. Dann habe ich einen kurzen Moment aufgepasst, dass er gerade den Fang aufmacht. Dann habe ich ein Markersignal gegeben, dann, oder meine Ankündigung für ich kuschel dich jetzt, ich streichel dir die Brust. Und somit konnte ich das mega, mega fein regulieren, wenn es mir denn auch zu doll wird. Und die Beißhemmung entwickelt sich immer mehr in der sozialen Interaktion, ohne dass ich da immer dieses Nein und Aus und Pfui gemacht habe. Im Gegenteil, wenn ich so vorgegangen bin, weil es mir irgendwie zu viel wurde, was auch das ein oder andere Mal vorgekommen ist,
Der hat so doll in
dann.
den Arsch gebissen, das tat echt weh. Also,
Ja,
also
dann
da habe
behält
ich
man
ihm
ja
ja
auch
auch
nicht immer
einmal
so die
fast eine
Nerven.
gescheuert, der war nur schneller.
Ja.
Aber so aus Reflex, weil das tat echt, der hat in die Brust gebissen, der Sack und in Hintern. Aber immer so, dass der so ein ganz bisschen Haut nur so, das tat so weh, dass man sich da dann mal vergisst und wenn das passiert, das ist kein Training, aber wenn das passiert, ja, dann ist nicht
Naja.
optimal, aber dann muss man halt wieder weiter trainieren.
Ja,
Aber
genau. Aber überwiegend
hat.
genau, überwiegend ist es halt gut gegangen und die Aktivitäten wurden immer schön angepasst und der wird immer feiner mit dem Fang und kann immer mehr kommunizieren, was er denn jetzt auch tatsächlich braucht, beziehungsweise anders, ich verstehe ihn immer feiner, immer besser, sodass die Kommunikation auch immer feiner wird. Aber lass uns mal einen Aspekt reinbringen, wo wir gerade sind, mit jetzt bricht das Spiel ab, was ja zu Frustration führt. Oder tatsächlich dann auch, wenn der Hund zu doll zupackt, dann bopfe ich ihn selber an, damit er es mal lernt, wie es ist, wenn man gebissen wird. Was dürfen wir mit den Hunden eigentlich so machen? Oder beziehungsweise wer gibt uns das Recht, einem Hund einen Leinenruck zu verpassen?
Also ich weiß nicht, wer einem irgendwo das Recht für irgendwas gibt. Also zum einen haben wir die Gesetzeslage, wenn du sagst, mit Tierschutzgesetz und es ist verboten. Wir haben ja im Training erheblichen Leitschaden und solche Dinge. Und dann sind wir ja ganz klar wieder in einer Auslegungssache. Das ist ja eben oft auch die Krux darunter, dann zu sagen, unter welcher Überschrift wenden wir die und die Dinge an. Hund sich eingeschlichen. Ja, das finde ich, macht es dann oft so schwierig, weil also manche Sachen stehen ja, was heißt manche Sachen, es steht ja irgendwo in einem Gesetz, aber drunter dann die Aufdröselung wird ja dann so schwierig. Und da sind wir wieder bei, ich finde, bei Wissen, bei Wissen um hündische Verhaltensweisen, wenn man jetzt da auch ist mit dieser Beißsache, mit diesem Knabbern, wie lernen Hunde, was kommt von was, was macht Abbruch, wo kommt Frust her, wie gehe ich mit Frust um? Und ich finde, da ist oft das Rädchen, wo sich's dreht. Und das ist oft der Hinblick oder wie man auf den Hund guckt und mit was man dann manche Methoden rechtfertigt.
Also das Tierschutzgesetz oder die Tierschutzhundeverordnung oder auch die Landeshundegesetze, die regulieren ja so wirklich nur die Basics. Also dass dem Hund permanent Wasser zur Verfügung stehen muss, steht in der Tierschutzhundeverordnung, dass man Tieren nicht übermäßiges Leid zufügen soll. Das ist im Tierschutzgesetz verankert. Das heißt, es gibt eine gesetzliche Basis, aber es gibt ja noch irgendwie so die ungeschriebenen Gesetze oder die Ethik, die Haltung dem Hund gegenüber. Wie sehe ich einen Hund? Ist er für mich Haustier? Ist er für mich ein Sportgerät? Arbeitskollege, Kollegin? Ist es Arbeitsgerät? Je nachdem, wo er denn eingesetzt wird. Und ich glaube, dass da viel Individualität dann reinkommt. Und das spiegelt sich natürlich auch im Umgang wider. Also wenn ich jetzt einfach sage, naja, es ist halt ein Haustier, so ein bisschen abfällig, dann werde ich anders umgehen, als wenn er sagt, nee, das ist ein Sozialpartner.
Und ein Punkt, den ich wichtig finde, ist dieses, wie du gesagt hast, der Blick auf den Hund und was unser eigenes, wie sagt man, ist es ein Weltbild, ist es die eigene Anschauung von einem Tier, eben zu sagen, es ist nicht nur ein Hund, sondern auch ein Lebewesen mit, da sind wir wieder mit Bedürfnissen, mit manchmal einer eigenen Idee. Und das zu lösen von nur auf sich zu projizieren, also die eigenen, das eigene Selbstbild, wo ich sage, der will mir was Böses oder der macht das, um mich zu ärgern. Also das sind ja auch oft Dinge, ich sehe das oft bei Menschen, die sehr, ist das selbstbewusst, ist das klar oder ist es auch wieder dieses Wissen. Ich glaube, es sind verschiedene Blasen, wenn wir in den Mindmaps denken von Gerd, die da wieder zum Tragen kommen. Wenn ich selber eigentlich weiß, wer ich bin und selbstbewusst bin und mir auch denke, naja, immer nicht alles gleich. Es gibt ja auch Menschen, die alles immer auf sich beziehen. Also es war klar, dass mir das jetzt passiert, weil ich so und so. Und genauso ist es oft dann mit Hunden, der will mich ärgern, weil. Höre oft, weil ich nicht so chefartig bin oder der sieht mich nur als Spielpartner oder so. Also da steckt so viel drinnen, warum man dem Hund irgendwie etwas, weiß ich nicht, etwas Böses unterjubelt, warum er das jetzt tut. Und oft machen sie es einfach nur, weil es Hunde sind oder weil sich's lohnt, weil sich's gut anfühlt, ohne irgendwie den Hintergedanken zu haben, ich will jetzt irgendjemanden in die Pfanne hauen.
Ich hatte das neulich gerade in einem Einzeltraining bei einer neuen Kundin, die sagte, ja, also bei ihr funktioniert der Hund ganz gut, weil sie ist auch klar und straight und überhaupt, aber mit ihrem Partner, das ist so eine Sache, der Hund sieht den nur als Spielpartner. Und meine Antwort war, oh, wie cool, was für ein Kompliment für deinen Partner von dem Hund. Und die stand da, ich habe das mit Absicht gemacht, weil ich das unterbrechen wollte, dass sie das so toll macht. Und der Hund, weil die hat mir erzählt, wie Hundetraining geht und mir erklärt, dass ihr Partner alles falsch macht. Und ich brauchte einfach einen Eingang, um reinzukommen, dass sie mir mal zuhört. Und von ihrem, ich bin so großartig. Und das war sie nämlich leider gar nicht, weil sie den Hund komplett eingeschränkt hat an einer 2-Meter-Leine, der eigentlich nichts durfte. Und das ist echt ein cooler Köter. Und sie hat sich immer Sorgen gemacht, dass dem was passieren könnte. Deswegen hat sie sich auch nicht getraut, die Leine lang zu machen. Und der Hund sollte halt spazieren gehen. Also, und der Hund hat daraufhin Frust an der Leine entwickelt und wurde dann eben auch laut. Und jetzt ist die Leine halt lang und der Hund frisst gerne, der spielt gerne, der ist lustig und sie setzt das wirklich toll um. Und der Hund wird immer ruhiger, ne? Und weil er wieder laufen kann. Und ich finde ja, wenn, bin ich nur Spielpartner, das passiert mir halt öfter im Training, dass gesagt wird, bei mir läuft das ja, aber der ist ja nur Spielpartner. Und wo ich denke, aber der nur Spielpartner ist eigentlich der bessere Sozialpartner, weil was machen Hunde denn zusammen? Also die leihen sich ja nicht gegenseitig an und sagen, Sitz, Platz, Fuß, nee, du gehst hier, nee, du darfst nicht schnüffeln, sondern was machen die denn? Die gehen die Welt entdecken gemeinsam, die spielen zusammen. Und warum finden Jim und Jade sich so großartig? Weil die haben den gleichen Spielstil. Also beide laufen gerne, beide spielen gern mit dem Spielzeug. Die freuen sich wie Bolle übereinander, wenn die sich sehen oder schon riechen. Dann sind beide nicht mehr wirklich zu halten. Und das ist doch ein Kompliment. Also, und es ist doch toll, wenn mein Hund sagt, ich gehe, also auch mein Sohn, Jade, wenn der mit ist, ist Jade nur, wo ist er, wo ist er und was machen wir, wann läuft der endlich wieder, wann kann ich mitlaufen, über welchen Baumstamm balancieren wir, das ist doch großartig und Jade hat nur Augen für ihn. Also würde ich die ganze Zeit so durch die Welt laufen und über Baumstämme balancieren und Rennspiele machen und Berge rauf und runter rennen, bräuchte ich nicht einen einzigen Keks. Ist mir aber leider zu anstrengend. Es tut mir sehr leid. Nein.
Bist du nicht schnell genug?
Auf gar keinen Fall.
Diese Frage, was darf ich mit dem Hund machen, bewegt mich ja schon ewig. Und ich habe mir auch ganz, ganz viele Gedanken über Ethik gemacht. Was dürfen wir mit anderen Menschen machen? Und kommt ja auch Kants kategorischer Imperativ mit rein. Also das, was ich mit jemandem mache, wird zum Gesetz, dass der andere das auch mit mir machen kann. Also wenn ich jemanden beklaue, dann ist es quasi Gesetz, dass der mich auch beklauen darf. Und diese,
Nein.
das, das war klar. nö, nur ich darf das. Nein, aber das finde ich einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt, ne? Also, dass man sich überlegt, okay, wie möchte ich eigentlich mit mir umgegangen werden? Und so sollte ich auch mit jemandem anders umgehen. Und wenn ich irgendwie fies zu dem bin oder doof zu dem bin, dann darf er mich halt auch irgendwie fies behandeln. Will ich das? Meistens ja irgendwie nicht. Und dass diese Überlegungen eigentlich auch mehr und mehr ins Hundetraining eigentlich einfließen dürfen, möchte ich irgendwie durch die Gegend gezogen werden. Oder möchte ich irgendwie plötzlich geblockt werden, obwohl ich einfach nur mir jetzt gerade ein paar Vögel angeguckt habe und plötzlich latscht mir da jemand vor die Nase und so weiter. Und dann ist ja die nächste Frage, ist es überhaupt nötig, dass man solche Sachen macht? Also jetzt einfach zu sagen, naja, du darfst den Hund nicht blocken oder du darfst nicht an der Leine ziehen oder wie auch immer, ist ja total, total edel. Aber es muss ja auch noch irgendwie lebensnah und pragmatisch sein. Also es muss ja irgendwie anders auch funktionieren, sonst haben wir das nicht. Und diese Frage, ist es nötig, die beschäftigt mich auch geraume Zeit. Und wenn ich es eilig habe, dann und ich will meine Hunde ins Auto haben, dann sage ich auch ganz häufig so, wir gehen jetzt zum Auto und Tür auf, so, und Hunde rein. Und was ich gemerkt habe, ist, dass da manchmal auch dann ein bisschen Zug auf die Leine kommt. Und es macht das Experiment jetzt schon ein bisschen länger. Und was ich gemerkt habe, ist, den Hunden einfach 5 oder 10 Sekunden Zeit zu geben. Also ich mache die Tür auf, ich halte die Leine fest, damit sie nicht weiterlaufen. Okay, das ist wahrscheinlich doch noch nötig, aber ich brauche nicht ziehen. Also dieses, ich ziehe dich ins Auto rein, das braucht nicht sein, sondern ich halte einfach die Leine fest, sie können nicht weitergehen. Ich lasse ihn nochmal 10 Sekunden, um sich in der Welt umzuschauen. Und der Effekt ist, dass sie nach dieser Zeit sich sehr häufig reinbewegen. Nein, also sie machen es. sie brauchen einfach nochmal eine Zeit, um sich umzugucken. Und dann sagen sie, so, dann hüpfe ich jetzt rein. Und das wird natürlich auch wieder verstärkt. Das heißt, ich brauche den Zwang, den Zug, das Auffordern, hüpf jetzt rein, brauche ich gar nicht mehr, weil allein Tür auf, okay, wir gehen jetzt nicht weiter, ist für die schon zum Signal geworden, jetzt steige ich da ein. Aber ich habe nochmal die Zeit, da einzusteigen. Das heißt, diese Frage, ist es nötig, was ich jetzt vorhabe, oder geht es nicht vielleicht auch ein bisschen anders, ein bisschen schonender, ein bisschen freundlicher für das andere Individuum, was ich da vor mir habe? Und diese Überlegung finde ich immer total, total wichtig mit reinzubringen. Ist es überhaupt nötig, den Hund zu blocken? Ist es nötig, an der Leine zu ziehen? Ist es nötig? Und wenn der Entschluss ist, ja, ist es nötig in diesem Moment, okay, dann kann man drüber diskutieren, aber dann ist das so. Aber immer die Möglichkeit zu suchen, niederschwelliger einzugreifen, finde ich einen wichtigen Aspekt.
Aber da sind wir wieder, wenn es so dieser geistige Nebel ist, mit dem Blick auf den Hund und auch dieses Sehen, ja, das ist ja also dieser Vergleich, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Dieser Kindergartenspruch, ich finde, das, damit lebt sich sehr gut, so ein bisschen allgemein und eben das auch mit Hunden. Und dann hört man ja aber auch immer wieder das Gegenargument, ja, es sind ja keine, Hunde sind ja Hunde, das ist ja kein Mensch. Und diese Differenzierung oder diesen Blick auf, für mich hört es nicht auf bei, es ist ein Mensch oder es ist ein Hund. Also mir geht es genauso mit den Pferden, mir geht es so mit den Meerschweinchen, dass ich mir denke, wie kann ich es möglichst passend für alle gestalten? Ne? Und wie du sagst, ist es nötig und gibt es einen anderen Weg? Und das ist oft, was ich mir denke, auch wenn es offen steht, man könnte korrigieren, man könnte blocken, man könnte strafen. Es ist immer wieder dieser Blick drauf, wo ich mir denke, möchte ich das überhaupt? Also man kann jetzt wissenschaftliche Studien hin und her legen und argumentieren und sonst was, aber am Ende des Tages bricht sich's für mich runter, dass ich für mich persönlich einen Weg habe, wie ich mit anderen und auch mit anderen Tieren umgehen möchte, zu sagen, ich möchte es nicht. Und bei mir kommen ganz oft Menschen auch ins Training. Manche gehen vielleicht zu anderen arbeitenden Trainerinnen zu mir, kommen manchmal jemand von anders arbeitenden Trainerinnen. Schwere Sache. Wo man sagt, ich möchte einfach nicht blocken. Ich fühle mich damit nicht wohl. Und das finde ich auch wichtig, dass man sagt, ja, wir haben auch einfach andere Möglichkeiten. Ne? Wir können es einfach anders aufdröseln, wir können es anders angehen und dann passt es auch wieder für alle Beteiligten. Und das ist eben so ein Kernsatz, wo ich mir auch immer wieder denke, das ist dann so, das sind meine Werte, das ist meine Moral, meine Ethik, wie immer man das nennt. Das ist einfach mein Wesen. Ich möchte das nicht. Und dass mir manchmal, und das ist das Wichtige oft, wie du auch gesagt hast, dass man manchmal laut wird oder man hatte das ja auch mal so, ist das dann eine Strafe oder wie auch immer. Also man ist einfach nur ein Mensch und manchmal schimpft man. Also manchmal ist das auch mit Kindern und manchmal verhält man sich nicht in Ordnung. Das passiert und davon darf man sich auch freimachen, dass das also mir persönlich zum Beispiel jetzt nicht passiert. Aber es ist kein Mittel der Wahl, wenn ich ins Training starte oder wie ich andere Menschen anleite, wie sie mit ihrem Hund umgehen. Und immer wieder diese Frage, wie möchte ich es einfach gerne haben und wie möchte ich das gerne auch dann machen mit meinen Tieren.
Ja, das ist total wichtig, weil wir sind ja auch die Überlegenen, ne? Also auch bei diesem mit Ethik und wie sehen wir und dieses ich verhalte mich so, dass wie ich auch behandelt werden möchte. Und dann ist für mich aber wieder ein ganz schlimmer Rückschluss draus, dass dann ja auch draus gemacht wird, naja, der Hund macht das ja auch nicht. Also der Hund verhält sich ja auch nicht so wie, der zieht ja an der Leine und dann muss er das halt lernen. Also so. Und das haut ja nicht hin. Das wäre ja, als wenn ich von einem 3-, 4-jährigen Menschen erwarte, dass der das reflektieren kann, was er will. Und wir entscheiden ja, die Tiere anzuschaffen, ob das jetzt Meerschweinchen sind oder irgendwie. Für mich gilt es auch für alle Tiere im Allgemeinen, ne, dass man die respektvoll behandelt und versucht, deren Bedürfnisse kennenzulernen und diese dann zu befriedigen oder sich einfach da rauszuhalten. Das ist ja manchmal auch mehr Tierliebe als ja, ein Tier nicht aufzunehmen, kann ja mehr Tierliebe bedeuten, als es aufzunehmen um jeden Preis. Und das fehlt mir manchmal. Und man sieht auch im echten Leben manchmal Sachen, wo man nur dasteht und den Kopf schüttelt, ne? Also ich habe ja meine Laufgruppe, also ich war schon lange nicht mehr laufen, leider, aus verschiedenen Gründen. Aber da hatten wir uns auch alle zusammen wieder auf dem Parkplatz getroffen und da kam eine Frau mit ihrem Hund und der guckte rüber. Wir standen da mit 4 anderen Hunden, zwar mit ein bisschen Abstand, aber das ist ja schon schwierig für einen Hund, der dann da reinkommt. Und der hat es natürlich gewagt, zu uns rüber zu gucken. Und der hat so einen Einlauf gekriegt und einen Leinenruck gekriegt. Und dann hat sie den am Auto gehabt, hat Wasser hingehalten. Ja, und was können Hunde nicht, wenn sie total im Stress sind? Trinken. Dann hat die den echt zusammengeschissen, wirklich mit, du sollst jetzt trinken. Und wo ich so dachte, krass. Und dann wurde er wirklich unfreundlich ins Auto befördert und ich habe dir das gesagt und wo ich so denke, das ist schlimme, krasse Vermenschlichung, was du da gerade machst. Weil ich habe dir das gesagt, das ist einfach echt Bullshit. Und bei mir kommt dann ja, also wenn ich meine Hunde zwinge zu trinken, schmeiße ich ein paar Futterbröckchen ins Wasser. Also wenn ich der Meinung bin, da muss jetzt Feuchtigkeit in den Hund, auch gerade wenn ich Nasenarbeit mache, dann mache ich, merke ich ja, die Leistung lässt nach oder ich weiß nach so und so viel Suchen, so und so viele Bäume sind abgesucht, dann weiß ich, da muss jetzt Wasser in den Hund. Und Jade sagt dann auch ganz oft, brauche ich nicht. Und schmeiße ich einfach Futter rein. Beziehungsweise, wenn ich Nasenarbeit mache, habe ich vorher schon zwei Stücken Trockenfutter ins Wasser geschmissen. Die sind aufgelöst bis dahin und dann habe ich eine dünne Suppe und dann trinkt sie. Und da kommt dann wieder, ach, machst du alles mit Futter? Ja, weil dann muss ich nicht sagen, habe ich dir doch gesagt.
Wobei, das finde ich total wichtig. Also, wir haben ja die Frage, ist es nötig, dass der Hund jetzt trinkt? Ja, aus deiner Sicht ja, weil sonst kann er nicht mehr schnüffeln. Also er braucht jetzt Flüssigkeit, auch wenn er anderer Meinung ist. Und was hat jetzt der Hund davon? Also, wenn ich jetzt einfach so einen Schnauze auf und reinkippe oder so, was hat der Hund davon? Wahrscheinlich ein Kackgefühl. Was hat der Hund davon, wenn ich da ein paar Bröckchen Futter reinbringe? Also immer noch Wahlfreiheit. Er kann ja immer noch Nein sagen, hier möchte ich nicht. Und B, hat er dann tatsächlich noch ein bisschen Wasser mit Geschmack und noch ein paar Kilokalorien. Also es geht ihm nach dem, was man so beobachten kann, wahrscheinlich besser. Also einmal, ist es nötig und was hat der Hund davon, beziehungsweise ist es vorteilhaft für diesen Hund? Und ich glaube, wenn wir diese beiden Fragen immer wieder ins Feld führen, dann können wir schon so in Bezug auf Wohlbefinden, in Bezug auf Umgang mit den Hunden schon mal ziemlich viel erreichen. Und auch wenn nicht immer in jeder Situation das Optimum geht, was ja normal ist und man vielleicht auch die eigenen Fähigkeiten heute noch nicht so weit hat, dass man immer die optimalste Lösung hat. So finde ich trotzdem immer wichtig, dass man diese Fragen oder diese ja, Gedanken immer wieder ins Feld führt und sich selber überprüft. Und auch selber ist man ja in einem permanenten Prozess des Lebens, der Veränderung, der Anpassung. Das, was letztes Jahr funktionierte, funktioniert vielleicht heute nicht mehr oder umgekehrt. Und das, was letztes Jahr nicht ging, das geht jetzt heute. Und dass man da immer so ein bisschen auch ja, respektvoll dem Tier gegenüber ist und da nicht so meint, so ich bin der Mensch, ich bin die Krönung der Schöpfung und das muss jetzt so, à la
Ja,
Trump oder
gerade
so.
weil wir ja die Krönung der Schöpfung sind, sollten wir doch einfach mal fünfe gerade sein lassen und diesem dummen Hund vielleicht einfach mehr Zeit geben, weil der kann es ja halt nicht besser. Ist ja sonst auch, wenn man Krone der Schöpfung sein muss, kann man ja einfach großmütig sein mit Krone.
Ja, oft auch mit, also ich habe das im Alltagstauglichkeitstraining oder solche Dinge, dass Menschen ja oft auch die Idee haben von, der Hund soll jetzt zum Beispiel mit ins Restaurant oder in den Biergarten. Und wenn man das, manche Hunde können das nicht und man geht dann über Korrekturen oder über Strafen, über Gehorsam von hier liegen und Platz und aus und du hast jetzt hier nur zu liegen. Und diese Fragen drüber zu drehen, also dieses, was hat der Hund jetzt davon und muss das denn jetzt wirklich? Das ist nämlich auch oft dieses Bild, das wir haben von Hunden und wie Hunde in unserer Gesellschaft zu funktionieren oder zu existieren haben, bedingt ja dann oft auch die Anforderungen, die wir an sie stellen. Und manchmal kann man sich tatsächlich ja auch einfach sagen, ja, wenn der gut alleine bleiben kann, warum muss der dann jetzt unbedingt da jetzt mit? Warum muss ich das jetzt trainieren?
Genau.
Und warum müsste ich da jetzt ja, in Methoden gehen oder den Hund für irgendwas hart anfassen oder trainieren, wenn er eigentlich nichts davon hat? Also ich frage mich das bei vielen Situationen tatsächlich wirklich sehr oft, wo ich mir denke, das ist toll, dass man das möchte, dass man das trainieren möchte, aber was ist der Benefit für den Hund? Also das eine ist ja, dass man irgendwie so einen alltagstauglichen Hund, den man mal irgendwo mitnehmen kann, wenn was nicht ist. Ich war mit dem Lumos auch von klein an, der ist mit ins Einkaufszentrum gegangen mal. Wir haben uns Dinge angeguckt, aber das sind jetzt Sachen, wo ich jetzt auch sage, ja, das muss der in der Regel jetzt nicht ständig machen oder der muss mich zu jedem Einkauf begleiten. Das war für mich einfach wichtig, dass er Dinge mal sieht und erlebt und mal gucken, wo man ihn fördern und fordern kann. So. Aber wenn ich jetzt vorhabe, einen Hund zweimal in der Woche zum Shopping mitzunehmen und den dann zwischen den Ständern ablege, nur, also nur für den normalen Alltagshund, denke ich mir schon manchmal, Gott im Himmel, diese 1,5 Stunden hättest du die nicht investieren können in Training für draußen im Wald oder was? Also man trainiert ja so oder so, wo der Hund auch was davon hat. Weil was hat der Hund von 1 Stunde Ablage in einem Einkaufszentrum? Ich verstehe es nicht. Also nur weil das toll aussieht und mich andere dann anschauen und sagen, wow, ist der hört gut, dass ich mein eigenes vielleicht Ego oder Selbstwert dadurch steigere. Aber ich denke mir wirklich oft, was hat jetzt der Hund da davon? Was macht es in eurem Zusammenleben besser oder?
Genau. Und es gibt ja Hunde, also mein Fee, mein Sheltie, mit der kann ich sowas machen und die findet das, glaube ich, auch wirklich nicht schlimm. Ne?
Ja.
Also so ganz im Gegenteil. Also das wäre ein Hund, den ich immer überall mit hätte hinnehmen können. Jetzt ist sie zu alt für den Scheiß, jetzt stresst sie das wirklich doll. Ne? Aber ich habe es halt nicht gemacht, weil ich das dann immer nicht hinkriege. Yuku konnte das auch, aber nur bedingt. Ich habe es immer mal wieder für Trainingszwecke gemacht und weil ich ja auch auf Seminare gefahren bin und so weiter. Aber eben, das war, ich hatte immer Kekse dabei. Natürlich habe ich die auch abgelegt und mir Sachen angeguckt, weil ich es konnte, aber die sind immer wieder belohnt worden zwischendurch. Und ich habe das nicht einfach so gelassen und ich habe es auch nicht stundenlang gemacht, sondern ich habe es dann, ne, mehrere Minuten und dann bin ich aber auch wieder raus. Dann konnten die wieder an den Baum und pullern und dann sind wir nochmal rein und ja, so halt. Und Jade, natürlich, die kann das also können. Ich war mit ihr auch schon in Einkaufszentren und ich muss es dringend mal wieder üben, weil die muss einfach immer im Training bleiben bei solchen Sachen, weil die verlernt es ganz schnell wieder, weil sie einfach ein Hund mit Ängsten ist. Und wenn man nicht ständig dran arbeitet und ständig wieder zeigt, hey, das ist überhaupt nicht schlimm, du kannst das, geht es ganz schnell wieder kaputt. Und Yuku hatte null Probleme und auch Fee, die haben keine Alltagsängste. Also Fee ist sicher, Yuku war auch mega sicher. Ja, da macht man das und wenn die das dann können, dann macht man das halt ein Jahr nicht und macht es mal wieder und ist gar kein Problem. Bei einem Hund wie Jade, einem ängstlichen Hund, ist das ein Problem.
Naja,
Also
und
ich
es gibt
war.
ja immer mal wieder auch Situationen, wo es dann tatsächlich sein muss, ne? Also ist es nötig?
Genau.
Ja, ist jetzt nötig.
Naja, genau. Und deswegen übe ich es halt immer mal wieder, wo ich es so gestalten kann. Aber ich bin dann auch ausgestattet und nehme mir, also ich gehe da nicht hin, weil ich will shoppen. Wenn ich shoppen will, habe ich keinen Hund dabei. Habe ich gar keinen Bock drauf. Nein, weil ich ja auch die Menschen gar nicht kontrollieren kann.
Ja.
Also drumherum, das kommt ja auch noch dazu. Dann drehst du dich, ihr hört mich noch, mein Bild
Ja.
hängt total. Okay.
Ja.
Man hat das ja dann gar nicht im Blick und Menschen machen ja auch krasse Sachen, wenn sie einen Hund sehen. Und ob ich das dann möchte, das ist auch ein Grund, warum ich Fee nicht mehr mitnehme, weil die hat so einen kaputten Rücken mittlerweile. Ich möchte nicht, dass da jemand einfach auf einmal reingrapscht und drauf rumgrapscht. Und Fee wird ja immer, weil sie halt so niedlich ist. Also die ist ein Menschenmagnet. Ganz schlimm. Und sie will das immer gar nicht. Das ist,
Spannend,
ja.
spannend, spannend. Was dürfen wir mit den Hunden machen? Also ist nicht nur eine Frage des Gesetzes, sondern eben auch der eigenen Haltung, der eigenen Erfahrung, des eigenen Wissens, um ja Hundeausbildung und oder Hundetraining lernen, lehren, wie auch immer man das
Genau.
bezeichnen muss.
Also was Hunde definitiv nicht sind, sind Einkaufsbegleiter. Und das sollte einem einfach klar sein. Also wenn man im Kopf hat, ich will einen Hund, weil ich möchte eine Einkaufsbegleitung, eine Eiskaffeebegleitung und so weiter, ist das ein falscher Grund für einen Hund. Es gibt Assistenzhunde, die sind extra ausgebildet und ausgesucht. Das ist was anderes.
Das ausgesucht, das ist das Wichtige, ne? Also nicht nur
Genau.
das ausgebildet, sondern das ausgesucht, sodass
Ja,
die
ich
Hunde
rede
eben
von
so.
einem seriösen Verein.
Genau.
Also von einem seriösen Verein, der weiß, was er tut, nicht das, was viel gemacht wird, sondern wo dann so ein Hund auch 20.000 Euro kostet, wenn er fertig ist. Das hat ja auch dann guten Grund.
Naja, aber genau, aber nicht nur, weil er gut trainiert ist, sondern
Sondern
eben,
weil er
weil er
trainiert ist.
eben sonst auch keine Ängste hat, weil er
Genau.
sonst keine Baustellen hat. Und da das ist ja auch nochmal großes
Absolut.
Thema. Wow. Ach, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiter quatschen. Aber ich denke, wir kommen so langsam zum Ende. Julia, hast du noch Gedanken, die unbedingt raus müssen?
Also, ich finde halt, was mir wichtig wäre im Umgang mit Hunden, ist, dass wir wirklich, es ist ja immer ein bedürfnisorientiertes Hundetraining, die Bedürfnisse des Hundes, es geht natürlich um beide. Das ist ganz klar. Und mir wäre es aber trotzdem oft wichtig, ich finde, bei vielen Menschen hat der Hund immer noch oft das Nachsehen und man dürfte öfters ein bisschen mehr den Blick darauf haben, was Hunde brauchen, was ihnen gut tut, damit sie dann oft mal Dinge mitmachen, die wir von ihnen meinen, dass sie vielleicht sollten. Und das wäre mir ganz recht, wenn wir manchmal mehr darauf Zeit verwenden, ich sage immer auf so Zufriedenzeit mit unseren Hunden, statt ständig nur an dem rumzumuckeln und zu mängeln, was uns gerade nicht passt.
Das war ein großartiges Schlusswort.
Absolut.
Können wir, glaube ich, voll so stehen lassen. Julia, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich glaube, das setzen
Danke.
wir irgendwann nochmal fort. Hau ich jetzt einfach so raus.
Nee.
War cool. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Tja, dann bis zum nächsten Mal, oder?
Ja, denke ich auch. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Hundegesabbel mit Silvia und Gerd.